Okay, hallo allerseits zur Nachmittagssession. Postgres Enterprise Features. Wer hier kennt Postgres schon? Wer kennt es noch nicht? Okay. Und benutzt es jemand so beruflich oder hobbymäßig? Schon einige, okay. Okay, mein Name ist Michael Bank. Ich bin schon lange in der Open-Source-Szene als Debian-Entwickler, Postgres-Contributor. Wer kennt denn Kreativ? Das ist wahrscheinlich weniger hier. Ja, ein paar kennen schon.
Vortrag hier vor 5 Jahren oder so?
Vor 5 Jahren, ja, von Kollegen. Weil ich war nämlich.
Das war sogar von
hier. Nee, weil ich habe tatsächlich den Vortrag 2020 angenommen bekommen und dann war Corona. Ich war noch nie hier in Chemnitz, deswegen. Also ich freue mich hier zu sein zum ersten Mal. Da war es irgendein Kollege wahrscheinlich. Kann sein, ja. Genau, wir machen viel Debian. Kreativ, ganz kurz, weil wir jetzt erst seit 3 Wochen wieder ein unabhängiges Unternehmen sind. Wir waren eine Weile sozusagen in der Firmenkonglomerat. Es gibt es seit jetzt fast oder über 25 Jahren. Wir sind aus der Mönchengladbacher Gegend, aber in ganz Deutschland verteilt. Ich selber bin aus München. Und machen halt sehr viel eben Debian, Postgres, hauptsächlich weil der Firmengründer Michael Meskes sowohl Debian-Entwickler als auch Postgres-Entwickler war. Hat aber inzwischen jetzt sozusagen in Rente gegangen und wir waren die letzten Jahre erst Teil von einem australischen Startup und dann haben wir zu NetApp gehört, weil die haben dieses Startup gekauft. So sind wir zufällig dann bei NetApp gelandet, einem großen amerikanischen Storage-Hersteller. Aber jetzt seit Anfang März sind wir wieder ein eigenständiges Unternehmen und machen Open Source, Service Consulting, 24/7 Support und alles. Genau, Postgres. Die Tagline von den Postgres-Entwicklern selber ist The World's Most Advanced Open Source Relational Database. Das sagen sie halt von sich, also Most Advanced, aber halt Open Source und Relational. Es kann natürlich dann immer andere geben, die in den anderen Bereichen vielleicht besser sind. Aber man kann generell, glaube ich, sagen, dass Postgres in den letzten Jahren sehr viel an Popularität gewonnen hat. Es ist schon ein sehr altes Projekt, aber jetzt in den letzten Jahren ist es eigentlich immer beliebter geworden. Man sieht es auch, es ist keine wissenschaftliche Studie, aber es gibt dieses DB Engines Ranking und Postgres ist diese, naja, orange Linie, die hier so nach oben geht. Das ist eine logarithmische Skala. Das sind die großen 3, Oracle, SQL Server und MySQL. Und mal sehen, in 2, 3 Jahren vielleicht haben wir dann SQL Server erreicht, DB2 und SQLite. Also es sind noch hunderte andere, aber das sind eigentlich die großen Relationalen. Ich habe da jetzt keinen irgendwie rausgeschnitten. Also MariaDB zum Beispiel ist dann auch deutlich weiter unten. Und es war auch ein paar Mal das Datenbanksystem des Jahres. Weil lustig, Anfang dieses Jahres haben sie für eine Woche Postgres gewählt und dann haben sie gemerkt, ups, wir haben irgendwas falsch gemacht, das ist doch Snowflake oder ClickHouse, eins von beiden gewesen. Das war ein bisschen komisch, aber okay. Hatten sie irgendwas falsch gemacht in ihrer Geschichte. Es ist auch so, dass jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war vor 2 Jahren in der Stack Overflow Developer Survey, da kann man schlecht lesen, aber 76.000 Responses. Bei Datenbanken haben zumindest insgesamt dann inzwischen die beliebteste Datenbank ist Postgres. Wenn man jetzt hier für die Learning to Code geht, dann war immer noch MySQL deutlich beliebter, aber so insgesamt und halt eben auch bei den Professionals ist inzwischen Postgres beliebter als MySQL. Das war ja lange Zeit, war immer MySQL mit Abstand die beliebteste Datenbank. Also auch da hat sich so ein bisschen die ich würde jetzt nicht sagen Wachablösung, aber Postgres wird da eben auch immer beliebter. Und vielleicht der letzte Punkt, es gibt von Hacker News, so ein auch überhaupt nicht wissenschaftlich, Hacker News Hiring Trend, aber auch da sieht man das eigentlich so, weil das ist praktisch, was Startups für, also wenn Startups Jobs posten auf dieser Hacker News Hiring Geschichte, Who's Hiring, welche Technologien sie haben, das sind natürlich dann hunderte verschiedene, aber bei den Datenbanken, wenn man die Postgres, MySQL, Oracle und SQL Server vergleicht, dann ist auch da Postgres aktuell eigentlich sehr viel öfter zumindest genannt. Ich würde auch versuchen, die Folien dann irgendwie hochzuladen, wenn das geht im Konferenzsystem, da bin ich nicht mit bewandert oder werde sie irgendwo sonst hinstellen, aber ja. Gut, das nur mal so als Einleitung, ein paar Punkte. Ja, Postgres wird immer beliebter und ist gerade auch bei vielen Firmen so. Ich meine, wir sehen das auch, wir machen viel Postgres-Support. Die generelle Sache, Postgres war gegründet worden, im Endeffekt war es so, es gab dieses Paper von Cott über relationale Datenbanken, das war 1970 oder 71 oder sowas, und dann sehr schnell danach hat Michael Stonebreaker in Berkeley in seiner Arbeitsgruppe gesagt, oh, das machen wir jetzt auch, hat dann eine relationale Datenbank entwickelt, das war Ingress, das hat er so 10 Jahre lang gemacht, und dann war das durch, wurde dann kommerzialisiert, und dann hat er gesagt, okay, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein erweiterbar objektrelationales Datenbanksystem, weil Objektorientierung war dann en vogue Mitte der 80er. Und dann hat er Post-Ingress, also Postgres, entwickelt. Hat das 10 Jahre lang gemacht, hat das auch kommerzialisiert. Aber dann als Unterschied haben dann ein paar Postdocs von ihm, waren das, glaube ich, und sonstige Leute das als Community-Projekt weitergemacht. Unter einer Open-Source-Lizenz und seit Mitte der 90er. Erst hieß es Postgres 95, dann haben sie wahrscheinlich ein Jahr später gemerkt, dass das ein schlechter Projekttitel ist. Aber es war damals halt en vogue. Und dann haben sie es, also Postgres hatte übrigens nicht SQL als Abfragesprache, sondern Quell. Und Stonebreaker findet immer noch, dass Quell besser ist als SQL. Aber die Leute in der Community haben dann SQL drüber gestülpt sozusagen. Und dann haben sie es PostgresQL genannt. Ein bisschen sperrig. Ich finde Postgres besser, aber das wurde dann zu PostgresQL sozusagen umbenannt. Es gibt so eine Postgres Global Development Group, das ist keine Trade Organization, keine legale Sache, da sind keine Mitarbeiter, das ist einfach nur die Entwicklergemeinde sozusagen. Aber offiziell oder implizit ist halt der Postgres Code, gehört der PGDG, sagt man, Postgres Global Development Group. Es gibt inzwischen ungefähr 30 Committer, aber eine sehr große Entwicklergemeinde. Interessanterweise ist einer der größten Postgres-Entwickler oder Firmen, die einige der meisten Postgres-Entwickler anstellen, ist inzwischen Microsoft. Weil sie, also diese ganzen Cloud-Managed-Postgres-Provider haben insbesondere Amazon und Microsoft, unterstützen die Postgres-Entwicklung zum ziemlich großen Maße inzwischen. Genau, wichtig ist, und das ist das, was ich hier wirklich an der Slide wichtig finde, Postgres ist also die einzige größere Open-Source relationale Datenbank, die halt nicht herstellerabhängig ist. Ja. MariaDB gehört irgendeinem Special Purpose Acquisition Ding inzwischen oder halt der Mariah Corporation, MySQL gehört Oracle, SQLite gehört niemandem, aber der Herr Dr. Hip macht das halt alleine, da kann niemand irgendwie selber Patches machen, meines Wissens, der nimmt keine Sachen von außen. Und Postgres ist die einzige Datenbanksystem, was halt wirklich niemandem gehört. Es gibt viele verschiedene Firmen, es gibt natürlich Firmen, die starken Einfluss auch haben, aber im Endeffekt ist es so, dass halt die Entwickler immer mal wieder den Arbeitgeber wechseln und ich denke schon eher ihrem Postgres sozusagen als erste Affiliation haben und dann halt ihren Arbeitgeber. Und man kriegt auch kommerziellen Support von verschiedenen Firmen, was immer nicht so unterschiedlich ist. Dadurch, dass es Open Source ist, gibt es auch sehr viele verschiedene Forks, viele auch proprietär. Die Linken sind so ein bisschen älter. Die Rechten sind so ein bisschen neuere, so Enterprise Editions. Was aber interessant ist, weil ich hatte ja gesagt, das ist ein erweiterbares Datenbanksystem. Und von diesen Forks sind 3, nämlich Timescale, Citus und Pipeline, sind inzwischen keine Forks mehr, sondern einfach nur Erweiterungen. Das heißt, man kann Postgres sich auf irgendeiner Linux installieren und dann kann man die Timescale-Erweiterung dazu installieren und dann einfach, ohne dass man Postgres selber ändern muss, hat man dann ein Timescale-DB oder ein Pipeline-DB oder ein Citus. Es ist inzwischen einfach nur eine Erweiterung, also eine Art Add-on-Modul. Ohne dass man, früher musste man da im Postgres gewissermaßen teilweise noch den Code ändern. Inzwischen hat sich die Erweiterbarkeit so verbessert, dass das eben nicht mehr nötig ist. Und, vielleicht der letzte, ja, noch ein weiterer Punkt. Es ist auch inzwischen das Wire-Protokoll, also das Protokoll zwischen Client und Server, das Postgres schon seit langem hat, wird inzwischen auch von immer mehr anderen Datenbanken, PostgreSQL oder nicht, verwendet. ClickHouse hat natürlich auch noch ein MySQL-Ding, aber es kann zum Beispiel, ClickHouse kann man mit einem Postgres-Client verwenden oder eben diese ganzen Cloud-Spanner, AlloyDB, das sind irgendwelche Google, Microsoft Add-ons oder Amazon Aurora, was nicht wirklich ganz Postgres ist, aber zumindest das gleiche Client-Protokoll. Man kann mit den gleichen Client-Anwendungen an diese Datenbanken Abfragen senden. Natürlich ist die Frage, ob das SQL gleich ist. Das ist nicht immer der Fall. Das heißt, wenn man SQL-Abfrage macht, dann kann man einen Fehler zurückkriegen, weil einfach der SQL-Dialekt anders ist. Aber die Art, wie die Daten hin und her geschoben werden, ist die gleiche. Genau. Postgres war lange Zeit auch verschrien, nicht besonders viele Features zu haben, nicht besonders schnell zu sein. Ersteres gab es mal so vor 15 Jahren ungefähr, so eine mehrere Surveys. Ja, was wollt ihr denn für Features haben? Das gab es alles damals nicht. Und das wurde dann in den Jahren eigentlich hinzugefügt. Und heutzutage kann man sagen, das Einzige, was wirklich nicht so wirklich gut geht, sind autonome Transaktionen. Da muss man irgendwelche Klimmzüge machen. Aber die meisten anderen Sachen sind inzwischen echt gut abgehandelt. Ja, es gibt auch irgendwelche Analysten, die dann irgendwas sagen, da will ich das nicht groß zu sagen. Aber es ist einfach nur als Punkt, dass die meisten oder viele Leute inzwischen Postgres durchaus als oder auch schon seit vielen Jahren als sinnvolle Enterprise-Datenbank sehen, die auch jetzt sich vor anderen Enterprise-Datenbanken, selbst wenn sie kommerziell sind, nicht unbedingt verstecken müssen. Ich habe jetzt mal versucht, hier so ein paar Definitionen. Ja, was wäre denn eine Enterprise-Datenbank? Vielleicht kann nachher ja auch mal jemand von euch sagen, was dann fehlt oder was an deren Stelle da noch dazugehören würde. Zu nennen, planbare Major und Patch Releases, also ein guter Release-Cycle, der planbar ist und nicht einfach nur wild so, ach, nächste Woche machen wir was. Und aber nach 3 Wochen gibt es keine Updates mehr. Vor allem auch Fehlertoleranz und Datenkonsistenz ist für eine oft unternehmenskritische Datenbank sehr wichtig. Interoperabilität und Erweiterbarkeit könnte man, denke ich, auch dazu zählen. Replikation und Hochverfügbarkeit muss natürlich sein im Unternehmen- oder Behördenumfeld. Service-Kontinuität, da erkläre ich dann nachher, was ich damit meine. Und eben auch integriertes Operations-Monitoring und Backup. Wir haben jetzt aber erstmal noch ein paar Enterprise-Anti-Features. Also Sachen, die für Enterprise eigentlich nicht wirklich gut sind. Als erstes sind halt die Lizenzkosten. Es ist halt normalerweise als Enterprise-Datenbank muss man sehr viel Geld zahlen oder irgendeine End-User-License-Agreement machen. Das ist halt die gesamte Postgres-Lizenz. Und wir sind, ich meine, das ist ja eine Open-Source-Konferenz. Das einzige Interessante ist der erste Satz hier. Ne? Man darf machen, was man will. Und eben, das ist hier der Global Development Group, das Copyright offiziell gehört. Der wichtige Punkt ist, es ist eine freie BSD-artige, MIT-artige Lizenz. Ich bin kein GPL-Basher oder sowas, aber der wichtige Punkt ist, man hat halt oft Firmen, die irgendeine coole Datenbank entwickeln, ja, so Redis oder MongoDB, und nach ein paar Jahren merken sie, oh Gott, Amazon kommerzialisiert das und wir kriegen jetzt kein Geld. Weil uns der Code gehört, ändern wir jetzt die Lizenz und jetzt muss halt, wenn jemand das als Service anbietet, muss dann uns Geld zahlen. Und da ist, oder andersrum, zumindest sind die Firmen oder die Entwickler sauer, wenn das irgendjemand kommerzialisiert. Und das ist, finde ich, ein großer Unterschied, weil bei Postgres gab es da nie diese Probleme. Wie gesagt, die Forks, die ich da vorhin gezeigt habe, sind teilweise 20 Jahre alt. Und es hat noch nie irgendein Postgres-Entwickler sich beschwert, dass irgendjemand Postgres geforkt hat und damit jetzt Geld verdient. Weil es eben eine BSD-Lizenz ist. Ja, aber bitte dann kurz ins Mikrofon.
Das ist auch nur ein Problem, wenn man selbst das Produkt kommerzialisieren will und dann nicht in der Lage ist, das zu tun, weil das der Konkurrent besser macht. Die Leute von Postgres haben das eben so nicht und da kann man das auch so tun, ja.
Genau, so denke ich, kann man das sehen, aber es liegt halt auch daran, dass es eben aus der akademischen Ecke kam und vor allem, dass der wichtige Punkt ist, dass eben diese Lizenz, zwar steht da Copyright, Postgres Global Development Group, aber es ist, wie gesagt, keine. Man kann das nicht kaufen. Ja? Man kann nicht einfach die Global Development Group kaufen und dann sagen, so, ich mache es jetzt aber kommerziell oder sowas, ich ändere die Lizenz. Niemand kann die Postgres-Lizenz ändern, weil niemandem der Code gehört. Das ist noch vielleicht ein wichtiger Punkt dazu. Aber ja, und eben, dass halt auch die Entwickler selber kein Problem damit haben, weil es eher aus dieser BSD, ja, es kommt halt aus Berkeley, es ist eher diese BSD-Ecke, denke ich. Das Zweite, was auch nicht so üblich ist für eine Enterprise-Sache, ist, es gibt freien Community-Support. Und der ist bei Postgres ziemlich gut. Man muss natürlich so ein bisschen immer inzwischen, ja, es ist sehr populär geworden, deswegen würde ich jetzt als Einschränkung sagen, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, wer einem da antwortet. Aber üblicherweise antworten da die Entwickler selber, selbst wenn man auf der PGSQL-General-Liste was fragt oder in dem Slack-Channel und so. Man muss allerdings auch sagen, richtig guten Community Support kriegt man halt nur auf Englisch. In der deutschen Support-Community, wenn es die gäbe, ist eigentlich nicht viel los. Da gibt es praktisch keine Mails auf die Mailingliste und so weiter. Wobei, wenn einer eine Mail schreibt, kriegt er normalerweise auch eine Antwort, aber es ist kein großer Community-Support. Aber es gibt, also man kriegt normalerweise sehr schnell eine Antwort und normalerweise, wenn man einen Fehler hat, wird er auch sehr schnell gefixt. Ein Problem allerdings, muss man auch sagen, ist, dass Postgres immer noch keinen gescheiten Bug-Tracker hat. Es gibt diese PGSQL-Bugs-Liste, das ist so eine Webformular, da kann man halt seinen Bug reintun und normalerweise wird halt dann sofort gefixt, aber wenn man halt irgendwie irgendjemand, wenn es übersehen wird oder so, dann gibt es da niemanden, der sagt, oh, der ist ja noch offen, der Bug. Das muss ich durchaus sagen, ist ein Painpoint von Postgres, will ich auch nicht verschweigen. Und dann exzellente freie Dokumentation, auch nicht immer so üblich in Enterprise-Umfeld, hat einen hervorragenden Ruf, ist ebenfalls unter der Postgres-Lizenz, also es gehört sozusagen, wird mit dem Postgres-Code veröffentlicht und dann auch immer pro Version gepflegt, sodass man im Web immer schauen kann, okay, ich muss jetzt für die Version so und so von Postgres, habe ich jetzt eine Frage, gibt es das Feature? Und dann kann man eben für diese Version dann auch die Dokumentation sich anschauen und es werden auch keine Features ohne Dokumentation akzeptiert. Allerdings gibt es auch da keine Übersetzung ins Deutsche. Ich glaube, die Franzosen haben das vor ein paar Jahren mal sich zusammengetan, verschiedene Firmen, die sind da noch ein bisschen mehr auf ihre Sprache bedacht, aber in Deutschland gibt es leider aktuell keine, also schon seit vielen Jahren keine Übersetzung mehr, es gab früher mal. Okay. Dann planbare Major- und Patch-Releases, lange Wartungszyklen. Also Postgres hat zwei Sachen. Es hat einen einjährigen Major-Release-Prozess, üblicherweise im September und Oktober. Also es gibt jetzt keinen, also wird das Release wird dann ein paar Wochen vorher festgelegt, aber es gibt jetzt nicht so eine Roadmap, wo gesagt wird, am 17. September 2027 kommt die übernächste Version raus oder sowas. Aber wie man es hier sieht, normalerweise September oder Oktober bis hier 9.4 und 9.5, die sind einer nach Dezember und Januar geslippt. Deswegen gibt es seit 2016 ein Release Management Team. Damals war das Problem, dass die Leute dann angefangen haben, einfach mal neue Features zu programmieren und niemand hat sich um die Bugs gekümmert, die in der Beta-Version waren. Und dann haben sie dieses Release-Management-Team eingesetzt und die schreiben jetzt die Leute an, hier ist ein Problem bei dir, du hast es damals committed. In einer Woche wollen wir bitte von dir wissen, wie du das fixen willst, sonst wird es halt zurückgenommen. Und seitdem funktioniert es. Also es gibt kein zeitbasiertes Release, aber es gibt einen zeitbasierten Code-Freeze, der ist immer so im ersten Quartal. Ich glaube, am 8. April wird der nächste Code-Freeze sein, also so in zwei Wochen. Und danach eine Beta-Phase, die halt dann sich über mehrere Monate erstreckt und dann im September, Oktober der Release. Und diese Releases werden, und das ist Enterprise, aber finde ich für Open-Source-Projekte nicht unbedingt üblich, für 5 Jahre Supporte von der Community. Das heißt, jedes Major-Release wird 5 Jahre lang supportet. Das heißt, es gibt immer 5 Major Releases parallel, die supported werden. Und zusätzlich noch, auch das nicht wirklich selbstverständlich, es gibt immer ein vierteljährliches planbares Point Release. Immer am zweiten Donnerstag des zweiten Monats eines Quartals. Ich finde es blöd, dass es bei der Developer Roadmap ist. Sollte eigentlich die User Roadmap sein, aber okay. Da steht dann dran, am so und so vielten gibt es das nächste Release. Also es war jetzt im Februar, er wird dann im Mai das nächste geben. Es gibt dann sehr selten, bis vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, sehr selten. Jetzt gab es leider genau im November und Februar 2. Es gab also in den letzten 5 oder 6 Jahren, gab es halt mal 2, 3 außergewöhnliche. Das hier war irgendein Sicherheitsrelease, wo der Sicherheitsforscher nicht bis zum nächsten warten wollte. Normalerweise, wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, dann wird das den Postgres-Entwicklern mitgeteilt und die committen das dann direkt vor dem Release und veröffentlicht das dann. Aber damals war das eben nicht so. Und dann gab es hier ein Regression in dem 14.4-Release. Aber jetzt gab es leider in den letzten beiden Point-Releases immer auch eine leichte Regression. Da gab es leichte Probleme. Diese Timescale-Erweiterung, die ich vorhin genannt hatte, die ist gecrashed, wenn man die nicht mit neu gebaut hat. Und deswegen haben sie dann eine Woche später noch ein neues Release gemacht. Insofern muss ich das ein bisschen zurück, aber normalerweise haben die Postgres-Entwickler einen sehr guten Track-Record, was es angeht, in dem Sinne, dass sie da sehr gut diese Features, und diese sind wirklich nur Bug-Release, Bug-Fixes, Security-Fixes, größere Probleme, es werden keine Änderungen in den Features und so weiter gemacht. Und es gibt dann auch eben dafür Distributionspakete für alle supporteten Versionen von Red Hat, Unter PostgreSQL.org gibt es unter YAML für Red Hat CentOS, unter ZIP für SUSE und unter App für Debian und Ubuntu. Oft auch für verschiedene Architekturen und eben halt für verschiedene Major-Versionen der Betriebssysteme. Und dann auch immer für alle gängigen Erweiterungen. Das sind ziemlich, also keine Ahnung, wie viele 10.000 Pakete insgesamt dann durch diese Matrix mit den 3-4 verschiedenen Freiheitsgraden. Also das, denke ich, ist ein ziemlich guter Punkt von Postgres, dass der Enterprise-Feature ist. Fehlertoleranz und Datenkonsistenz. Das war eigentlich schon immer so das, wofür Postgres bekannt war. Also die Postgres-Entwickler haben zuerst versucht, das möglichst fehlertolerant zu machen, crash-sicher zu machen, keine Bugs zu haben und dann erst mehr Features und mehr Geschwindigkeit. So in den letzten 15 Jahren kamen dann die Features und Geschwindigkeit. Die ersten 5 bis 10 Jahre waren eher für die Stabilisierung. Das ist auch schon ewig alt, dieses Posting. Aber generell ist es halt dafür bekannt, dass Postgres, selbst wenn der Strom ausfällt, dann nicht irgendwas verloren geht. Wie macht es Postgres? Es hat so ein sogenanntes Write-Ahead-Lock, das die Transaktionen sichert. Und wenn es dann eben einen Crash gibt, dann werden die Transaktionen nachgespielt. Und es hat zusätzlich auch noch einen Commit-Lock, wo der Status der einzelnen Transaktionen gespeichert ist, sodass man dann dieses Feature bei Microsoft, das hat ziemlich lange gedauert, bei SQL Server heißt Instantaneous Transaction Rollback und Accelerated Database Recovery. Das hat Postgres praktisch schon immer gehabt. Also das ist relativ schnell dann so ein Crash Recovery. Mir war es auch nicht klar, aber ich habe gehört, dass bei SQL Server teilweise bei großen Instanzen es Stunden gedauert hat, bis sie dieses Accelerated Database Recovery reingemacht haben, um dann so ein Crash Recovery zu machen. Genau, man kann Transaktionen oder generell alles synchron replizieren, wenn man Angst hat, wenn man eine Bank ist oder so und auf keinen Fall Transaktionen verlieren will, zum Beispiel in zweiten Standort. Und eines der Killer-Features hier von Postgres ist, es geht auch pro Transaktion, beziehungsweise man kann sich im Prinzip als Anwendungsentwickler während der Transaktion überlegen, oh, das ist wichtig, da wird Geld übertragen, das mache ich jetzt synchron, ich will, dass es auf einem anderen Standort auch schon abgespeichert wurde, bevor ich sozusagen die Rückantwort von Postgres kriege, dass die Transaktion durch ist. Und es hat auch noch Datenchecksummen. Da hatten wir mal so ein Tool geschrieben, PG-Checksums, mit dem man die auch prüfen kann. Und sonstige Konsistenzprüfungssachen, die man halt benutzen kann als Anwender. Und es hat eine relativ gute Test, schon immer, ja, inzwischen ist ja CI, CD und so extrem üblich, aber Postgres hatte schon sehr lange so eine sogenannte Build-Farm, wo dann sehr unterschiedliche Server dranhängen mit ganz vielen verschiedenen Betriebssystemen und dann immer Postgres übersetzen für jeden Commit und schauen, ob die Test-Suite durchläuft und ob alles okay ist. Dann unternehmensrelevante Sicherheitsfeatures. Da kann man jetzt natürlich so ein bisschen geteilter Meinung sein, was ist da wichtig. Also Postgres unterstützt auf jeden Fall eine Authentifizierung. Scram SHA-256 als Hashing-Methode für Passwörter, kann mit SSL-Client-Zertifikaten umgehen und hat halt über LDAP AD kann man sich authentifizieren. Microsoft hat das natürlich in der Managed Service mit Entra-ID irgendwie verbandelt, da funktioniert das sehr gut. Ich muss da auch gestehen, dass die AD-Integration halt dann nicht unbedingt die allerbeste ist. Man muss halt dann im Zweifelsfall die LDAP-Rollen und so weiter synken mit anderen Tools. Aber es geht auf jeden Fall. Ein anderer Punkt, der bei Postgres leider, und das würde ich auch nicht verschweigen, nicht so toll ist, sind so Passwortrichtlinien oder sowas. Das ist sehr schwierig umzusetzen, weil Anwender können ihr Scram-SHA-256 gehashtes Passwort halt vorher schon hashen und einfach so als Hash eingeben. Und dann kann Postgres zum Glück halt nicht sagen, okay, das hat aber nur 10 statt 12 Singern oder da sind halt keine Sonderzeichen drin. Deswegen, also wenn man es sozusagen im Klartext übergibt, dann gibt es dann Erweiterungen, die das abfangen, aber wenn man es halt nicht macht, dann kann man da nicht viel machen. Und Postgres hat auch nicht sowas, wie man muss alle 3 Monate sein Passwort wechseln. Aber im Unternehmensumfeld kann man das halt über LDAP oder Active Directory-Richtlinie machen, wenn man darüber die Authentifizierung macht. Das ist eigentlich normalerweise der beste Weg, würde ich sagen. Und man kann den Zugriff auch über IP-Whitelisting und so weiter beschränken. Und innerhalb der Datenbank gibt es, wenn man will, spaltenbasierte Grants, Row-Level-Security, ist aber eigentlich nicht unbedingt so oft. Vor allem SE-Linux habe ich schon lange nicht mehr gesehen im echten Betrieb. Aber es gibt es zumindest als Möglichkeit. Und es gibt dann relativ viel Logging und Auditierung. Es gibt so eine PG-Audit-Erweiterung für die Auditierung, mit der man solche Sachen machen kann. Ich habe mal hier für weitere Sachen so einen Vortrag über BSI-zertifiziertes Postgres gehalten, wer da weiter sich mit beschäftigen will. Ist auch inzwischen zum Beispiel Crunchydata, ist eine amerikanische Firma, die hat das zusammen mit der Defense Information, mit der DISA, so ein Secure Implementation Guide erstellt, STIC, Secure Technical Implementation Guide, genau. Also um das dann im amerikanischen Behördenumfeld auch sicher zu machen. Das ist, glaube ich, auf Red Hat-Basis mit dieser PG-Audit-Erweiterung. Gut. Ja, revisionssichere Protokollierung geht über Syslog und so, ne, damit die DBAs selber keinen Zugriff haben. Man kann alles Mögliche loggen und man kann eben diese PG-Audit-Erweiterung nehmen. Wenn man sich das anschaut, dann kann man erstmal gibt es so eine PG-Audit-Log-to-File-Erweiterung, die dann das Audit-Log in eine eigene Datei schreibt. Das ist schon mal ein Punkt, der vielleicht hilft, weil sonst landet es einfach im Postgres-Log. Und dann kann man eben so eine Rolle erstellen und einfach dann dieser Rolle irgendwelche Grants geben. Und dann jedes Mal, wenn jemand versucht, die Spalte Passwort in dieser Tabelle abzurufen, gibt es dann Audit-Event. Und es wird dann in dieses Audit-Log geschrieben. Und wenn man damit kann man das dann ganz gut auditieren. Okay, dann nächster Punkt wäre Interoperabilität und Erweiterbarkeit. Also Interoperabilität ist inzwischen in Postgres auch ein Riesenpunkt. Es gibt sogenannte Foreign Data Wrapper, mit der man ja, auf sehr viele verschiedene andere Datenbanken zugreifen kann. Oracle, SQL Server, MySQL, andere Postgres-Datenbanken ist ein großer Punkt, um dann einfach transparent Daten da abzufragen. Also die sehen dann aus wie ganz normale Tabellen und man kann sie ganz normal abfragen, aber es ist eigene Abfrage auf eine andere Datenbank. Man kann auch mit Import Foreign Schema einfach ein gesamtes Schema importieren. Das kann auch sehr gut für Migrationen genutzt werden, dass man sie einfach einbindet und dann einfach die Daten abfragt und dann sich selber lokal reinschreibt. Und der andere Punkt ist Change Data Capture. Postgres kann das jetzt auch schon seit vielen Jahren über Logical Decoding, zum Beispiel mit Debezium und Kafka, um dann Änderungen in der Datenbank an Kafka-Pipeline oder sowas zu machen oder damit dann auch an ein Data Warehouse oder sowas zu schicken. Und schließlich mit logischer Replikation kann man dann auch Teile von einer Datenbank eben an eine andere Postgres-Instanz schicken, um zum Beispiel mehrere Postgres-Instanzen in eine Data Warehouse zusammenzufügen, aber vielleicht nur die Teile, die einen dann wirklich interessieren. Und noch vielleicht so als ein Punkt, es gibt auch mit FerritDB so eine Postgres-basierte Proxy, also das benutzt dann, das ist dann so eine Art Proxy, der auf irgendeinem Port, also wahrscheinlich auf dem normalen MongoDB-Port läuft und dann so JSON-basierte Erweiterungen in Postgres verwendet, um praktisch dann eine Art MongoDB aus Sicht des Anwenders zu haben, ohne MongoDB zu sein. Da läuft dann eine Postgres unten drunter. Das ist die Interoperabilität. Ich denke, da ist Postgres ziemlich gut aufgestellt, auch für den Enterprise-Bereich. Und Erweiterbarkeit ist halt eine der anderen großen, schon immer frühen Killer-Features. Also Postgres konnte schon immer, praktisch seit Anfang, konnten Leute ihre eigenen Datentypen und so festlegen, auch ihre eigenen Operatoren und so weiter. Aber inzwischen gibt es eben nicht nur prozedurale Sprachen und Datentypen, sondern auch ganze Storage-Engines. Man kann Teile vom Planer oder Optimizer umbauen und eben diese Foreign Data Wrapper, die ich gerade genannt habe, oder sonstige administrative Hilfen. Oder auch neue Indextypen, genau. Also gibt es jede Menge, es ist eine riesige Anzahl inzwischen an Erweiterungen, mehrere hundert sicherlich, auch die alle, oder viele davon sind, man muss dann sagen, im Windows-Umfeld ist Postgres immer so ein bisschen schlechter und ich glaube auch da ist es sehr schwierig, diese Erweiterungen dann irgendwie zu finden, man muss sie wahrscheinlich selber bauen, keine Ahnung, aber gerade so im Linux-Distributionsumfeld sind diese Erweiterungen eigentlich auch alle in den Linux-Distributionen vorhanden. Ein paar relevante oder Enterprise-relevante Erweiterungen habe ich jetzt von zusammengefügt hier. PG-Vector ist momentan ganz groß, weil es halt dann so Vector-Support für AI-Anwendungen ist. Da bauen die Leute halt dann ihre Large Language Models oder was weiß ich was damit. Timescale hatte ich schon genannt als zeitreihenbasierte Erweiterung. PG-Audit hatte ich auch schon genannt für Auditierung. Aura FCE für Oracle-Kompatibilität. Es gibt auch, wie gesagt, einen Oracle Foreign Data Wrapper dafür. PostGIS war schon so eine der sehr frühen Erweiterungen, die Geospatial, also Datentypen bringen für Geografie und so weiter. Und das ist eigentlich schon auch sehr früh ein großes Killer-Feature von Postgres gewesen, wenn man in diesem Bereich sein muss. PG-Partment für automatisiertes Partitionsmanagement. PG-Search ist von ParadeDB, heißen die. Ein Teil davon, das macht so ein BM25 Volltext-Suche wie Elasticsearch. Und PG-Treegram ist ein Postgres, also Postgres-interne Erweiterung für Ähnlichkeits- oder auch Volltext-Suche. Und dann noch für so Enterprise DBAs gibt es Postgres als Postgres selber macht immer keine Optimizer-Hints, also dass man dem Postgres sagt, bitte mach die Join-Reihe so und so und mach diesen Join-Algorithmus. Postgres sagt sich halt selber, ich weiß es besser und macht halt das, was es selber für am sinnvollsten findet. Aber man kann mit der PG-Hint-Plan-Erweiterung halt Postgres vorschreiben, so bitte für den, dieses SQL so und so aus. Und schließlich kann man noch mit zum Beispiel PG-Repap oder PG-Squeeze Tabellen online reorganisieren. Das war bisher in Postgres nicht so ohne weiteres möglich, wird aber wahrscheinlich in der nächsten Version dann kommen. Gut, dann noch ein paar Punkte zur Replikation und Hochverfügbarkeit. Es ist zwar lange Zeit, war Replikation nicht in Postgres drin, also lange Zeit heißt die ersten 15 Jahre. Und es war eigentlich so das letzte große Ding, was das Core, also es gibt so ein Core-Team von Postgres, was heutzutage eher ein Steering-Komitee ist, aber die letzte sozusagen Richtlinie, die sie gemacht haben, war, Replikation soll Teil von Core Postgres werden und seit ungefähr 15 Jahren ist das jetzt auch der Fall. Also es gibt diese sogenannte physische Streaming-Replikation, die in der wir dieses Write-Ahead-Lock, was ich vorhin erwähnt habe, über eine normale oder nicht normale, aber eine Replikationsverbindung, die auf dem Postgres-Wire-Protokoll basiert, an Standbys übertragen wird und dort dann praktisch Bit für Bit auf der anderen Seite angewandt wird, sodass wir dann so eine Bit-für-Bit-Kopie haben. Da sind dann auch lesende Abfragen möglich. Da muss man halt immer aufpassen, dass sich die Abfragen nicht mit dem Primary irgendwie ins Gehege kommen. Also wenn man muss dann immer schauen, ob man entweder Hochverfügbarkeit haben will oder Read-Replicas oder man sollte halt zwei Standbys haben, einen fürs eine und den anderen fürs andere. Und wenn man will, kann man auch Quorum-basierte synchrone Replikation haben, also dass man jede Transaktion muss auf 2 von 3 oder 2 von 4 Standbys committed sein, bevor sie an den Client als erfolgreich durchgeht. Und man kann auch, wenn man will, konsistent Leseabfragen von synchronen Standbys haben, wenn man das unbedingt haben will. Es gibt dann so Sachen wie Switchover, Switchback, Promote und Remastering, wobei ich hier sagen muss, diese Sachen sind halt nicht Teil von Core Postgres, da gibt es innerhalb von Postgres keine Orchestrierung dafür. Das Einzige, was Postgres bietet, ist eben die Streaming-Replikation und dass man einen Standby zum Primary macht. Den Rest muss man sich selber kümmern. Aber das macht halt dann die Hochverfügbarkeit für einen. Ich würde jetzt vor allem mal über die verschiedenen Hochverfügbarkeits- oder Failover-Lösungen kurz erwähnen. Aber der Stand heutzutage ist eigentlich, es gibt immer noch Pacemaker, aber der eigentliche Stand ist, dass sich Patroni durchgesetzt hat, würde ich sagen, als die Hauptlösung für Hochverfügbarkeit, jedenfalls im Nicht-Kubernetes-Umfeld. Ja, im Kubernetes, wenn man Postgres in Kubernetes betreibt, dann gibt es jede Menge Operatoren, wobei auch da bis auf den Cloud-Native-PG alle intern Patroni benutzen für die Hochverfügbarkeit. Insofern ist das eigentlich der Gewinner, sage ich mal, dieses Shootouts gewesen. Es ist Patroni selber ist eher so aus dem Cloud-Native-Umfeld gekommen. Es kommt interessanterweise, es kommt aus von Compose, heißt die Firma, die jetzt interessanterweise IBM gehört. Insofern ist IBM die Mutter von Patroni, wurde aber dann sehr früh von Zalando, dieser deutschen, am Amazon-ähnlichen Schuhfirma, geforkt und seitdem weiterentwickelt. Aber jetzt seit 2 Jahren ist es ein eigenes Projekt. Also es ist jetzt sozusagen, ist eine der beiden Entwickler oder die eine Entwicklerin oder es gibt 2 Hauptmaintainer, eine davon arbeitet weiterhin bei Zalando, der andere arbeitet bei Microsoft. Genau, es benutzt etcd normalerweise, aber man kann auch Console, Zookeeper oder eben die Kubernetes-API benutzen für so einen Distributed Consensus Store, um dann auf Basis des Raft-Algorithmus Leader Election zu machen, um sozusagen die Konfiguration wird dann outgesourced an so einen konsistenten Key-Value-Store im Endeffekt und auch dadurch dann eben vermieden, dass es Split Brain gibt. Es gibt dann immer so einen Leader-Key und der Leader versucht dann alle 10 Sekunden den zu erneuern. Und wenn halt der dann expired, dann versucht jemand anders einen Leader-Key zu kriegen. Und wer auch immer das geschafft hat, aufgrund des Raft-Algorithmus, ist dann beweisbar, dass es halt nur einer kann. Der ist dann der neue Leader und der Rest macht dann Standby davon. Bietet dann auch eine REST-API für Status, Health-Checks und so. Und man kann es halt über Distributionspakete oder in Kubernetes und so weiter machen. Kann dann auch verschiedene Deployment-Szenarien machen. Will ich jetzt nicht groß alles durchgehen. Ich hatte auch mal einen Vortrag gehalten, wenn das dann nochmal genauer Patroni anschauen will. Das war, glaube ich, letztes Jahr auf einer Postgres-Konferenz. Genau, dann noch ein paar Worte zur Service-Kontinuität, aber das eher so als Beispiel. Ich will das jetzt nicht groß im Detail durchgehen. Man kann mit PG-Bouncer, das ist ein Connection-Proxy für Postgres, sehr gut zum Beispiel Neustarts machen. Also ein Problem in so einem Datenbankumfeld ist immer, dass man Schwierigkeiten hat, mit den Anwendungsbetreuern Neustarts der Datenbank auszuhandeln, weil die halt nicht wollen, dass die Anwendung Fehlermeldungen kriegt, weil die Datenbank weg ist. Und da muss man entweder ein Downtime-Budget oder sowas einrichten oder eben man kann mit PG-Bouncer, hat man die Möglichkeit, die Anwendung in diesen Connection-Pooler davor zu schalten. Und den kann man dann in Pause-Modus machen und wenn die Anwendung gut genug ist, dass ihre Transaktionen schnell genug sind und dann innerhalb von ein paar Sekunden halt alle noch laufenden Transaktionen durch sind, kann man dann Postgres hinterher neu starten und die eingehenden neuen Verbindungen der Anwendung, die werden halt so lange gehalten. Die kriegen keine Fehlermeldung, sondern es dauert einfach ein bisschen länger, bis die Verbindung aufgebaut wird und dann macht man Resume und dann geht es weiter, ohne dass die Anwendung bis auf ein bisschen mehr Latenz was von dem Neustart mitgekriegt hat. Genau. Inzwischen kann man auch Load Balancing damit machen. Und der andere Punkt, den man natürlich auch haben will, ist Major Upgrades. Major Upgrades waren immer so ein bisschen ein Pain Point auch in Postgres. Man musste lange Zeit einen Dump Restore machen, was halt lange dauern kann, gerade bei großen Daten. Inzwischen kann man mit logischer Replikation ganz gut updaten. Also das Problem von physischer Replikation, Streaming, ist, dass es halt immer die gleiche Version sein muss, weil es eben Bit für Bit identisch ist. Mit logischer Replikation kann man auch zwischen Versionen replizieren. Da gibt es einen guten Vortrag von GitLab hier, das war, glaube ich, vor 2 Jahren auf der Postgres-Konferenz, wie die ja ihre GitLab.com sozusagen mit logischer Replikation aktualisiert haben. Ist auch sehr detailliert. Das ist ein ehemaliger Kollege von uns. Mit Create-Subscriber kann man zum Beispiel jetzt ab der aktuellen Version 17 so einen normalen Streaming-Read-Replika direkt in einen logischen Standby umwandeln. Ein Problem von logischer Replikation war immer, dass es sehr lange gedauert hat, so einen initialen Snapshot oder einen initialen Sync zu machen. Das kann man damit umgehen. Und wenn man die andere Möglichkeit für Major Upgrades ist In-Place-Upgrades mit PG-Upgrade. Das dauert ein paar Sekunden, aber auch nicht lange, weil es in so einem Hardlink-Modus ohne Switchback-Möglichkeit, also man sollte es gut testen, dann innerhalb von ungefähr 10 Sekunden in der Lage ist, eine Instanz zu aktualisieren. Da werden einfach nur die ganzen Dateien gehardlinkt. Und das war's. Genau, und dann der letzte Punkt vielleicht hierzu ist, was hilft einem Hochverfügbarkeit, wenn man irgendeine Änderung an der Datenstruktur macht und dann für 3 Stunden die Datenbank down ist und die Anwendung nicht geht, weil halt die Datenbank irgendeinen exklusiven Lock hat oder so. Und da ist Postgres inzwischen eigentlich auch ganz gut in der Lage, Spalten hinzuzufügen mit einem Default-Wert, Spalten zu entfernen, man kann Constraints entfernen, man kann sie erstmal als not valid hinzufügen und dann danach validieren und das jeweils dann ohne einen langhaltenden Log. Man kann Indexe inzwischen oder Indexe erstellen, ging schon immer nebenläufig mit Concurrently, inzwischen kann man sie auch neu erstellen, Concurrently, Fremdschlüssel, Unique Constraints und eben diese PG-Repack, PG-Squeeze Geschichten. Diese Sachen alle ermöglichen dann einem Anwendungsbetreuer ein Betrieb, der eben Postgres keine langanhaltenden Logs macht. Also das Problem bei sowas ist halt immer, bei kleinen Datenbanken ist es kein Problem, aber wenn man halt eine Tabelle hat, die 1 Terabyte groß ist oder mehrere 100 Gigabyte und man macht irgendwas, was Postgres dazu führt, die komplett neu schreiben zu müssen, wie zum Beispiel einen Datentyp ändern, der nicht kompatibel ist, dann muss halt Postgres so lange die Tabelle sperren für Lese- und Schreibezugriffe und sie neu schreiben. Und das kann dann sehr lange dauern und so lange kann die Anwendung nicht drauf zugreifen. Also wenn man da vorsichtig ist, dann kann man da eigentlich mit ein bisschen Vorsicht sehr viel machen. Okay, ich glaube, letzter Punkt war Integrated Operations Monitoring und Backup. Also der Hauptpunkt ist erstmal, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Managed Service Provider. Also die großen drei, ich habe ja gesagt, Microsoft und Amazon haben schon sehr viel investiert auch in Postgres. Google hat auch ein, zwei Leute, die an Postgres arbeiten, hat vielleicht jetzt nicht so viel, aber trotzdem Google Cloud SQL ist auch ein Produkt, was durchaus mature ist, aber es gibt noch einige andere, Heroku, Tembo, Instacluster, Ivan, DigitalOcean, beziehungsweise immer mehr Managed Service Provider, die einen dann das ganze Operations abnehmen. Ja, die kann man dann einstellen, ob man Hochverfügbarkeit haben will, die machen die Backups für einen, die machen die Updates für einen und so weiter. Wenn man das aber nicht machen will, wenn man selber konventionellen On-Premise-Betrieb haben will, gibt es jede Menge Open Source, das sind alles Open Source Lösungen, mit denen man Postgres dann auch betreiben kann. Ich habe Patroni genannt für Hochverfügbarkeit. Monitoring heutzutage üblicherweise über Prometheus Grafana mit einem Exporter. Man kann die Logdateien von Postgres mit PGBadger analysieren lassen. Backups, wir empfehlen normalerweise PGBackrest, aber es gibt noch ein paar andere Lösungen. PGBackrest kann auch nach S3 oder so inzwischen backuppen. Und für Pooling hatte ich auch schon PGBouncer genannt. Und für eine Workload-Analyse, also welche Queries sind langsam, welche Indexe müssen vielleicht angelegt werden oder so, gibt es mit Pova ein Produkt, was eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also hier so ein Grafana-Dashboard, wo man jetzt hier, kann man vielleicht sehr schlecht sehen, tut mir leid, muss man sich die Slides anschauen, diese irgendwelche Sequential-Scans, welche Tabellen wie oft oder mit Index-Scans oder welche Statements sind langsam, kann man der sehr gut sich anschauen. Und genau das Gleiche auch mit diesem Pova. Da sieht man dann auch teilweise, welche Art von Sperren werden von welchen Verbindungen oder welchen Queries gemacht und so. Okay, jetzt will ich noch die letzten 2-3 Minuten ein paar fehlende Enterprise-Features nennen, weil das will ich auch nicht verschweigen. Also der erste Punkt, ich hatte ja zwei Sachen gedacht, und das war einmal diese, ich sag mal, flexible, na gut, ich fang von oben an. Also das Erste, was nicht geht, ist Multi-Master-Replikation. Das ist oft so, wenn man mit Kunden redet, ja, kann ja auch Multi-Master. Was Postgres kann, und es wird immer besser, ist halt, mit logischer Replikation kann man auf beiden Seiten schreiben. Das Problem ist, man ist ja selber dafür zuständig, dass es keine Konflikte gibt. Und wenn es Konflikte gibt, dann hält halt Postgres einfach die Replikation an. Und das ist halt dann nicht Multi-Master-Replikation, sondern auf beiden Seiten geschrieben. Das wird jetzt immer besser. Vermutlich in nächster Zeit immer mehr Sachen geben, und in einigen Jahren wird man wahrscheinlich dann auch wirklich dann von Multi-Master reden können, aber noch ist es eben nicht so. Noch muss man sagen, gibt es keine Multi-Master-Replikation in Postgres, das ist sicherlich ein Punkt. Was ist das andere, was viele so als Häkchen-Feature oder so haben, oder weil sie es halt aus Compliance-Gründen brauchen, ist Verschlüsselung. Da gibt es leider auch bisher keine Transparent Data Encryption in dem Sinne, dass Postgres die Anwendungsdaten auf der Platte verschlüsselt, nochmal zusätzlich zur Festplattenverschlüsselung. Das heißt, wenn die Festplatte entschlüsselt ist, dann sind die Daten im Prinzip von jemandem, der sie lesen darf, dann halt auch lesbar und nicht verschlüsselt. Und da gibt es bisher, zumindest im Community Postgres, keine Lösung. Es wurde immer wieder daran gearbeitet, aber aktuell ist es jetzt auch nicht in Sicht, dass es in der nächsten oder in der übernächsten, vielleicht in der übernächsten Version kommt. Es gibt aber ein paar Enterprise Forks von Postgres, die das dann bieten. Genau, flexible Account, Passwortrichtlinien hatte ich vorhin schon erwähnt, das leider nicht so besonders gut ist, dass man sich da vielleicht auf Active Directory oder so zurückziehen muss. Und dann auch noch, muss man dazu sagen, es gibt dann nicht diese einheitliche Enterprise-Oberfläche, so Enterprise Manager oder sowas. Es gibt viel, aber man muss es sich halt so ein bisschen zusammensuchen. Es gibt natürlich dann auch von vielen diesen Consulting-Firmen um Postgres herum so integriertere Möglichkeiten, oder die Forks haben dann vielleicht auch was. Aber Postgres selber bietet da, also pgAdmin ist so das bekannte grafische Frontend, was auch so ein bisschen Monitoring und so bietet, aber halt auch jetzt nicht extrem integrierte Enterprise-Oberfläche, würde ich sagen. Das sind so die hauptsächlich fehlenden Enterprise-Features. Insofern, wer hat denn noch andere fehlende Enterprise-Features oder welche guten Enterprise-Features würde jemand sehen? Gibt es noch? Oder sonstige Fragen? Kunde?
Ja, vielleicht ein paar Punkte hatte ich mir gemerkt. Performance. Vielleicht
bitte?
Gibt es Aussagen zur Performance? Gibt es Performance-Vergleiche zu anderen oder Ergebnisse? da spielt vielleicht rein, gibt es Bestrebungen in Memory anzubieten, also Speicherung der Spaltenorientierung oder in Memory-Datenbank, ähnlich wie SAP HANA das bietet. Und als letztes, ich habe mich mit Statistiken beschäftigt, Kenneth Bova und PG-Stat-Statements. Suche aber ein Feature, wo ich sehe, welche Anwendung oder welche Codezeile hat denn dieses Statement, quasi dieses Query abgesetzt. Und das habe ich nicht gefunden und das kenne ich aus anderen Enterprise-Ready-Anwendungen, die mir da helfen, Statistiken gezielt
naja, zu analysieren. Okay, das ist ein guter, also zum Letzten ist ein guter Punkt. Ich glaube, da wäre vielleicht OpenTelemetry irgendwann mal eine Möglichkeit, so einen ganzheitlichen Stack sozusagen zu haben. Das ist tatsächlich, Postgres hat da halt nicht diese Integration mit der Anwendung, in dem Sinne, wie sie vielleicht bei anderen ist. Postgres sieht halt nur die Query kommen und kann halt dann nicht sagen, auf welcher Zeile es ist. Aber wenn man vielleicht mit OpenTelemetry Integration spät, ist leider aktuell auch so ein bisschen eingeschlafen wieder, dass man darüber was macht. Was Performance angeht, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist halt so, inzwischen gibt es halt dieses Buzzphrase, ja, man kann halt Postgres für 90% der Sachen verwenden. Und dafür ist es gut genug. So, also jetzt natürlich, wenn man mehrere Terabytes an Data Warehouse hat und die innerhalb von 10 Millisekunden abgefragen will, dann ist wahrscheinlich Postgres das Falsche. Man muss eigentlich Clickhouse oder sowas benutzen. Also für so wirkliche starke Ausschläge in irgendeine Richtung, ja, das ist ja diese Spinnennetz-Sachen oder so, Postgres hat es dann irgendwie so 6 von 10 überall, aber wenn man halt das 10 von 10 beim Data Warehouse braucht, dann muss man halt ein explizites Data Warehouse nehmen. Wenn man es halt jetzt nur mal für ein paar 100 Gigabyte braucht und keine super Latenzsachen hat, dann ist die Postgres-Performance vielleicht gut genug. Also generell ist es so, dass sie schon besser wird und Timescale zum Beispiel, meines Wissens auch eben, oder auch Citus, was ich vorhin genannt habe, halt auch spaltenbasierte Storage ermöglicht. Aber in Postgres selber ist keine Storage-Engine aktuell drin, die zum Beispiel spaltenbasiert ist. Das ist natürlich für so analytische Sachen dann weiterhin schwierig. Ja. Das heißt, es gab dann immer wieder so Benchmarks, dass es jetzt besser oder schlechter wie MongoDB ist zum Beispiel. Ich finde das halt auch generell immer so ein bisschen schwierig. Ich finde auch generell ein bisschen Benchmarks, ich will das jetzt nicht sagen überbewertet, aber man sollte sich halt nicht zu sehr auf die Performance immer drauf machen. Also unserer Erfahrung nach ist es immer, wenn man halt so einen Managed Service benutzt in der Cloud, dann ist meistens das Storage halt so langsam im Vergleich, dass es halt dann nicht so viel machen kann. Wenn man dann selber einen Server hat mit Enterprise NVMe, dann hat man halt um Faktor 10.000 mehr IOPS und kann dann ganz andere Sachen damit machen. Und dann ist es halt schwierig, jetzt Postgres zu vergleichen. Ich glaube, der Unterschied, was man dann selber machen kann mit besserer Hardware oder Postgres skaliert, sagen wir mal so, sehr, sehr weit auf einem Server. Man braucht dann schon recht viel an Last und Größe und Google Scale oder sowas, um dann halt mehr als einen Server zu brauchen. Dann muss man Sharding machen oder sowas. Das habe ich jetzt nicht groß weiter diskutiert, aber ja, das ist sicherlich dann irgendwann ein Problem. Aber für die meisten Anwendungsfälle reicht es aus, sagen wir mal so. Und da ist halt dann der Vorteil, dass es inzwischen relativ etabliert ist und man nicht halt dann 7 verschiedene Technologien in dem Tech-Stack dann haben braucht. So ungefähr. Okay, gut. Noch Fragen?
7 verschiedene Technologien waren ein gutes Stichwort. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, eine CNCF-Zertifizierung zu kriegen? Also im Moment, wenn man, sagen wir mal, in so eine Richtung von einem Vitesse schaut, bräuchte man in der Postgres-Welt ja neben Postgres, Patroni, den Bouncer, dann CitusDB, wahrscheinlich noch 2-3 andere Tools. Gibt es da irgendwas, was das mal als Gesamtpaket zusammenführt und tatsächlich auch als solches vermarktet, testet vor allem, dass eben nicht Reibung zwischen all diesen Punkten auftritt?
Also von Postgres, ne, Open-Source-Konferenz, vom Postgres-Projekt selber wahrscheinlich nicht. Ja, Postgres-Projekt selber ist halt der Server und das war's. So, und die ganzen anderen, das sind alles etablierte Open-Source-Sachen drumherum. Also wir hatten auch eine Weile versucht, so diese ganzen Backup und Patroni und so weiter zu integrieren. Aber wir haben es jetzt aber auch nicht, wir sind halt eher ein Dienstleister. Wir machen jetzt auch keine Produkte. Das ist tatsächlich vielleicht ein Problem. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, von sowohl Percona als auch, ich glaube, entweder Toshiba oder Hitachi, so Enterprise Editions, sage ich mal, wo halt das dann damit dabei ist. Also es gibt da von vielen Firmen ihre Enterprise-Variante, die aber natürlich dann mit Lizenzkosten wieder verbunden ist, ja, um die halt dann zu benutzen. Auch EnterpriseDB hat das, andere Firmen haben das. Also es gibt tatsächlich Das ist halt dann die Frage, wenn jemand das halt macht, dann will er wahrscheinlich halt auch dafür Geld haben. Gut, das ist ja auch okay, ist halt ein Enterprise. Die Frage ist halt immer, wie viel billiger ist es dann immer noch als eine andere Enterprise-Datenbank. Insofern, wir machen halt hauptsächlich Open-Source-Consulting, deswegen habe ich jetzt nicht so den Überblick, was die ganzen Enterprise-Add-ons von Postgres da komplett als Features haben. Auf jeden Fall ist es so, dass Microsoft hat ja Citus gekauft vor 10 Jahren oder irgend sowas, bietet ja ein Managed Citus bei sich an als Hyperscale oder so heißt es. Also man kann das da auch im Prinzip in der Cloud kaufen. Dann hat man schon mal einiges davon, aber ob das dann so gut ist wie Tesla's, ne? Ja, das kann ich halt jetzt auch nicht schlecht beurteilen. Ich habe die beiden nicht verglichen.
Danke.
Ist noch letzte Frage? Ja. Wir müssen hier unten war noch eine. Bitte kurz warten wegen dem Stream.
XID Counter Overflow, magst du dazu was sagen?
Ja, das, ich weiß jetzt nicht, ob es ein, was war das, fehlende Features, fehlende Enter. Das Problem ist, es ist heutzutage nicht mehr so ein Riesenproblem. Es war früher ein Riesenproblem, weil Postgres den Transaktionscounter nur 32 Bit innerhalb der Daten gespeichert hat. Nach 2 Milliarden Transaktionen würde er überlaufen, oder effektiv, weil es also so ein Ring ist. Deswegen hat aber Postgres da Techniken drin, die dann dazu führen, dass halt sehr alte Transaktionen als sozusagen gefrozen angesehen werden und dann bei einem Überlauf nicht mehr gesehen werden. Das heißt, es gibt immer wieder so einen Blogpost, wo irgendeine Firma das nicht mitgekriegt hat und dann für eine Woche down war. Die neueren Versionen von Postgres haben A, so einen Fail-Safe-Modus, der dann ab 1,4 Milliarden Transaktionen sehr, sehr aggressiv diese Sache durchzieht. Und man muss halt auch sagen, man muss halt dann das Monitoring vermacht. Also das einzige Problem, was man haben kann, ist, wenn man eine Transaktion offen lässt für 2 Wochen und dann halt 2 Milliarden Transaktionen daneben macht. Dann kann Postgres nichts mehr machen, weil diese offene Transaktion halt verhindert, aufzuräumen. Weil aufgrund der Multi-Version Concurrency Control diese Transaktionen dann noch die alten Daten sehen könnte und Postgres kann sie nicht aufräumen. Aber im Normalfall ist Postgres inzwischen in der Lage, das sehr gut zu machen und die kommende Version wird das auch nochmal verbessern, sodass sie bei den Aufräumarbeiten nebenher auch einen Teil dieser Sachen übernimmt, sodass es immer weniger eigentlich ein Problem sein sollte und man schon sehr operative Probleme hat. Man sollte mit dem Monitoring aufpassen, aber es sollte eigentlich Standard sein, das zu monitoren, so. Also, um das nochmal zu sagen, normalerweise sollte ab 200 Millionen Transaktionen das Problem nicht da sein und jeder sollte ein Monitoring haben, um zu schauen, ob das eben dann über 200 Millionen geht und wenn es bei 250, 300, 400, 500 ist, dann muss man spätestens halt jemanden anrufen und fragen, ja, was ist da los oder halt selber schauen. Insofern würde ich sagen, ja, es ist ein Painpoint, gebe ich zu. Es gab immer wieder die Diskussion, 64-Bit zu machen, aber würde halt zu andere, also das ist halt sehr kompliziert, dass dann für In-Place-Upgrades zu machen. Ja, dann was machen wir mit den alten Daten beim Upgrade? Es gibt dann eine von diesen Forks, die ich genannt habe, OrioleDB zum Beispiel, hat das halt schon drin. Aber da kann man halt nicht einfach in Postgres zu OrioleDB migrieren, da muss man halt neu starten. Ja. Okay, noch Fragen? Aber ich glaube, wir sind auch... Ja, okay.
Ich bin so ein alter Sack und ich entsinne mich, dass Postgres früher mal beworben wurde mit wir sind Drop-in-Oracle-kompatibel.
Nee, Postgres selber hat das nie behauptet. Also naja.
Oder man kann die Oracle-Datenbank nehmen und sie irgendwie magisch in Postgres reinkippen und dann läuft das schon irgendwie.
Nee, das war ein Marketing-Ding von EnterpriseDB zum Beispiel. Also,
es kommt aus der Ecke.
Ja, es kommt also sicherlich, also es gibt auch weiterhin durchaus diese Möglichkeiten. Es gibt ja diese ORA-FCE-Erweiterung, die halt so verschiedene Oracle-Packages bereitstellt, aber ganz klar ist es kein Drop-in. Und also EnterpriseDB hat halt dann den Postgres Parser oder was weiß ich was umgeschrieben, das halt Oracle SQL erlaubt als Feature. Was halt früher, weiß ich nicht, ob das vielleicht daher noch kam, ist, man muss ganz klar sagen, dass diese Postgres Standard prozedurale Sprache PGSQL halt sehr stark an PLSQL von Oracle angeleitet ist. Und das steht auch so in der Dokumentation teilweise. Aber das heißt halt nicht, dass man das 1:1 einfach übersetzen kann. Es ist schon, also geht. Ja, das. macht die Sache ein bisschen einfacher, aber Oracle hat halt auch in den letzten 20 Jahren sehr viel dazu gemacht und viele von den Sachen sind dann schon nicht einfach eins zu eins übersetzbar, muss man sagen. Okay, dann, ich glaube, die Zeit ist aus. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schöne Konferenz noch.